Frese Green Talk.
Der Nachhaltigkeitspodcast vom Green Office der Hochschule Fresenius.
Hallo, hier ist Marlon vom Green Office der Hochschule Fresenius in Köln und herzlich willkommen zur vierten Episode des Frese Green Talks. Heute geht es um ein interessantes Thema, was sicherlich alle von uns betrifft, sei es in unserem Privatleben, bei der Arbeit oder auch sonst sämtlichen Bereichen des täglichen Lebens. Und zwar geht es um Textilien. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von uns schon mal den Begriff Textilie gehört hat und diesen aller Wahrscheinlichkeit nach mit Kleidung assoziiert. Das ist auch völlig richtig, nur ist dies nur ein Teilbereich der Textilie. Textilien werden mitunter für Dekostoffe, für Bezugs- und Polstergewerbe, für Handtücher, Bett- und Tischwäsche sowie für Auslegbaren wie Teppiche, Airbags, Bänder und Schnürgurte verwendet. Das sind aber nur ein paar der Anwendungsgebiete und soll einfach zeigen, wie vielseitig und wie weit verbraucht oder weit gebraucht Textilien sind. Textilie, der Begriff, kommt vom Wort texere aus dem Lateinischen und bedeutet weben. Das Weben ist eine der Hauptpraktiken, um eben Textilien zu gewinnen. Diese werden nämlich aus speziellen Rohstoffen gewonnen, als Fasern und zu einer Gewebstruktur verwebt, um dann eben in verschiedene Produkte eingesetzt werden zu können. Das Gewebe ist durchaus alt, kann man sagen, und reicht mit unter 30.000 Jahre zurück und hatte seinen wahren Durchbruch in der industriellen Revolution, wo tatsächlich viele der neuen Praktiken, viele der neuen Maschinen ausgetestet wurden, um eben Textilproduktion en masse zu ermöglichen. Und man kann sagen, mit Erfolg, wenn man sich anguckt, wie gut gekleidet wir alle sind oder wie günstig Kleidung mittlerweile ist. Man kann sich an jeder Ecke was kaufen. Es ist tatsächlich so, dass wir weltweit ähnliche Kleidung tragen. Ein Zug der Globalisierung an dieser Stelle. Gleichzeitig ist es aber so, dass man auch häufig von den negativen Seiten der Textilproduktion, der Textilindustrie hört. So ist es so, dass gerade für Baumwolle zum Beispiel enorme Flächen benötigt werden und unfassbar viel Wasser verbraucht wird, sodass zum Beispiel der Aralsee mittlerweile auf ein Minimum seiner ehemaligen Größe geschrumpft ist. Durch die zahlreichen Pestizide werden Gewässer und Böden verschmutzt und auch Flüsse komplett verunreinigt. Und nicht zuletzt sind auch die Arbeitsbedingungen auf den Baumwollfeldern oder in Gerbereien, Textilfirmen, Fabriken mitunter schrecklich, absolut schrecklich, da die Mitarbeiter zumeist viele Stunden, 14 Stunden teilweise arbeiten müssen, zu absoluten Hungerlöhnen, hierbei mit gefährlichen Chemikalien konfrontiert sind, dazu auch teilweise in echt unsicheren Arbeitsbedingungen sind. Und das prominenteste Beispiel ist sicherlich aus 2013 in Bangladesch, wo eine ganze Fabrik eingestürzt ist und mehrere tausend Arbeiter getötet hat. Das sind alles Beispiele, die natürlich einen schlucken lassen. Und ja, auch ich habe mich gefragt, was kann man denn da tun? Gibt es da außer Textilien zu meiden oder nur noch Secondhand zu benutzen auch Alternativen? Und ja, die gibt es. Es gibt Unternehmen, die sich gegen das Ganze stellen und nachhaltige Textilien anbieten, zu fairen Konditionen. Und ich habe hierbei einfach mal mit der Gründerin von Green Textile Solutions gesprochen, die eben genau so ein Produkt anbietet und ihr ein paar Fragen zum Thema Textilien gestellt, und gerade nachhaltige Textilien. In diesem Sinne, viel Spaß. Ja, herzlich willkommen. Ich bin hier heute mit der Gründerin von Green Textile Solutions, Dalia Hasan. Ja, erstmal schön, dass du da bist.
Vielen Dank und schön, dass ihr euch um nachhaltige Themen beschäftigt.
Vielen Dank. Ja, das tun wir gerne und ich habe heute ein paar Fragen für dich mitgebracht, Dalia, weil ihr setzt euch ja mit nachhaltigen Textilien auseinander. Da wollte ich einfach mal direkt fragen, was genau macht ihr eigentlich bei Green Textile Solutions?
Also Textilien ist ein sehr umfangreiches Feld. Also, als ich gegründet habe, habe ich mich bewusst für Berufstextilien entschieden. Und dann unter dem Bereich oder Begriff Berufstextilien gibt es nochmal Unterschiede. Das heißt, es gibt Sicherheitskleidung, es gibt nochmal in Anführungsstrichen normale Berufstextilien. Und ich habe geschaut, wo kann ich den größten Impact machen. Das heißt, das ist aktuell bei medizinischen Berufstextilien, das Design ist sehr fest. Also da seit Jahren hat sich in dem Design nicht viel verändert, aber wir haben einen sehr großen Spielraum, was Stoffe angeht. Und über die Herstellung von großen Mengen von Berufstextilien für Krankenhäuser, Pflegeheime, aber auch Großwäschereien können wir da draußen in der Welt auch entlang der Lieferkette CO2 zum Beispiel Emissionen sparen. Wir können das Mikroplastikproblem verhindern, aber auch viele weitere Probleme lösen. Also zum Beispiel den Menschen vor Ort auch faire Löhne anbieten können. Und so ist das Endprodukt, hat eine große Auswirkung auf verschiedene Faktoren da draußen in der Welt. Das heißt, um auf die Frage zurückzukommen, was wir machen im Grunde den Arztkittel, wir machen den Kasak, was Schwestern und Pflegekräfte anziehen, wir machen die Hosen dazu, Poloshirts. Falls jemand im Krankenhaus mal gelegen hat, dann machen wir auch die Bettwäsche. Und das, der Unterschied dabei zu den herkömmlichen Textilien, dass wir Polyesterprodukte oder Polyesterfaser komplett vermeiden und setzen auf Naturfasern. Also wir arbeiten zum Beispiel mit Stoffen, die wir aus Holzreste herstellen oder aus Baumblättern. Und die Natur gibt uns so viel. Also durch diese Stoffe bieten die einen Bakterienschutz. Gerade im medizinischen Bereich, wenn Mitarbeiter in Kontakt sind mit solchen Bakterienumfeld, dann ist das ein natürlicher Schutz auf der Haut, was die Mitarbeiter tragen. Es reguliert die Hautfeuchtigkeit, es unterstützt die Haut und verhindert auch Mikroplastik. Also das schlimmste Beispiel ist Sportbekleidung, was wir aus dem Alltag so kennen. Und wenn wir schwitzen, öffnen sich die Poren und das ganze Mikroplastik landet in die Blutbahn und ist nachweisbar im Urin. Und das heißt, wir machen so eine Art Gesundheitsprävention, könnte man sagen, für die Mitarbeiter. Gleichzeitig all diese Textilien, gerade wenn es so um solche großen Mengen geht, die werden bei Großwäschereien gewaschen. So eine regionale Wäscherei hat dann im Umlauf zwischen 15 und 17 Tonnen am Tag. Das sind riesige Volumen. Und das meiste noch ist aus synthetischen Fasern, aus Polyester. Und sobald das gewaschen wird, haben wir eine ganze Menge Mikroplastik, was in den Kläranlagen nicht aufgefangen werden kann. Wir haben das dann später unter der Dusche, wir haben das dann in der Kaffeetasse, wenn wir aus dem Wasserhahn dann uns den Kaffee dann in der Kaffeemaschine kochen, wir haben das im Zähneputzen. All das versuchen wir letztendlich auch zu verhindern, indem wir schon in der Produktentwicklung auf solche synthetischen Fasern verzichten.
Wow, da hängt ja echt eine ganze Menge mit dran, wo ich gar nicht so richtig gedacht hätte. Ja. Und wie lange macht ihr das jetzt schon?
Wir sind inzwischen gut 3 Jahre dabei. Also der größte Teil oder die größte Zeit, sage ich mal, habe ich in der Produktentwicklung investiert, aber auch den Markt kennenzulernen. Wie ist da die Beschaffungswege bei Krankenhäusern? Wie sind die Beschaffungswege bei Wäschereien? Was gibt es noch ab dem Markt? Es gibt kirchliche Träger, Diakonie und Caritas, die auch da großen Marktanteil haben. Das heißt, Diakonie und Caritas sind einer der größten Arbeitgeber in Deutschland und haben viele Krankenhäuser und Pflegeheime. Und diese Zielgruppe genau kennenzulernen und den Bedarf zu ermitteln und um das Produkt später dann auch zu platzieren. Also um deine Frage nochmal zu kommen, ich schweife manchmal ab, gibt es uns seit gut 3 Jahren und seit Ende 2020 dann auch auf dem Markt mit den Produkten, genau.
Und ihr, eure Kunden sind dann die Krankenhäuser oder in dem Sinne, also ist vor allem der Krankensektor, okay.
Genau, also es gibt unterschiedliche Wege, wie wir zum Kunden kommen. Also unser Endnutzer ist im Grunde der Arzt, die Pflegekraft und dazwischen sind viele Schritte. Dazwischen kann auch, ist ein bisschen kompliziert, das Beschaffungssystem in Deutschland. Das heißt, es gibt Krankenhäuser, die Textilien selbst einkaufen und dann dazu nochmal eine Dienstleistung. Das heißt, die Wäscherei, die das Ganze regelmäßig wäscht, also jeden Tag wäscht und bügelt und liefert. Und dann gibt es Krankenhäuser, die alles abgeben an die Wäscherei und die Wäscherei kauft ein. Das heißt, wir müssen erstmal ermitteln, wer trifft die Entscheidung, wer hat das Budget für den Einkauf und können da unser Produkt platzieren. Und eine weitere Zielgruppe sind Einkaufsgemeinschaften. Es gibt einiges an Einkaufsgemeinschaften in Deutschland, worüber verschiedene Einrichtungen gemeinsam ein bestimmtes Produkt einkaufen. Mhm. Aber auch kirchliche Träger, Kommunen. Kommunen wollen sich immer nachhaltiger aufstellen, CO2 einsparen und auch eine Art Vorbildfunktion sein für die Wirtschaft.
Spannend. Wie bist du dann dazu gekommen, dein eigenes Unternehmen zu gründen? Gab es da nicht so viel, wo man dich hätte anschließen können? Oder hast du gesagt, ich möchte unbedingt mein eigenes Ding
machen? Ich beantworte mal die letzte Frage, ob es da nicht, auch nicht einige gibt auf dem Markt. Es gibt einige Hersteller nicht, aber Anbieter. Also die Herstellung von Textilien, also Marktwettbewerber aktuell, die entwickeln weniger Textilien, sondern die gehen an Zwischenhändler und kaufen über den Zwischenhandel. Das heißt, ich weiß nicht, wie meine Lieferkette danach aussieht. Ich habe keine Kontrolle, ich habe keine Transparenz. Das ist das eine Kriterium, was wir ändern wollten. Dann das andere ist, es gab keine nachhaltigen Produkte und es gab auch keine zertifizierten Produkte. Das heißt, ich habe ein Polyesterprodukt, ein Polyester-Kasak oder Arztkittel oder auch ein Baumwoll-Arztkittel, aber der ist weder mit Bio-Baumwolle noch mit Fairtrade noch mit anderen Zertifizierungen hergestellt. Und auch das wollten wir ändern. Und wie bin ich dazu gekommen? Das ist eine längere Geschichte. Ich war lange Jahre beim Logistiker hier in Bonn tätig, also Deutsche Post, DHL. Also Lieferketten und Produktionsschritte und all das war jetzt mein Arbeitsfeld, meine Expertise. Trotzdem habe ich nach 9 Jahren gesagt, ich sehe mich nicht in so ein Arbeitsumfeld. Ich sehe mich auch nicht längerfristig da und bin ausgestiegen. Und bin auf Weltreise gegangen, hatte auch einen längeren Aufenthalt in Indien, aber auch auf pazifische Inseln, wo wenig bis gar keine Menschen leben. Und da habe ich diese Extreme der Welt, der Umweltveränderung gespürt. Also zum einen auf den Inseln mit den Insulanern mich intensiv ausgetauscht und die sagten, wir hatten früher alle 2 Jahre ein Hurricane, inzwischen ist es alle 2 Monate. Also diese Abstände werden immer geringer. Was viel schlimmer ist, also die Lebensbedingungen ändern sich drastisch. Das heißt, die leben auch von Fischereien, von Fisch, die können, das hat sich verändert, es gibt viel weniger Fisch, es sind neue Krankheiten entstanden, das Wasserspiegel steigt, die können nicht mehr anbauen, weil alles zerstört wird nach wenigen Wochen. Das heißt, die müssen importieren, das verursacht hohe Lebenskosten. Ihre Häuser sind immer wieder zerstört und die haben auch keine Sicherheit, die fühlen sich nicht mehr sicher. Und das sind Umstände, die man sich hier gar nicht vorstellen kann. Also unter solchen Ängsten zu leben und auch lebensbedrohlichen Zuständen zu leben, kann man sich hier nicht vorstellen. Ich habe zufällig, als ich vor Ort war, habe ich auch einen Hurricane miterlebt und habe aber nur, sage ich mal, 0,001% gespürt, mitbekommen, was die eigentlich schon ihr ganzes Leben mitmachen müssen. Und das hat mir die Augen geöffnet. Also später auf meiner Reise war ich dann in Indien, habe die Textilindustrie kennengelernt. Ja, wie Menschen behandelt werden, wie schlecht sie behandelt werden, wie schlecht sie bezahlt werden, die Kinderarbeit, aber auch Arbeiterinnen gesehen, die ein kleines Kind haben, was schreiend auf dem Boden liegt den ganzen Tag. Die Mutter kann das Kind nicht wickeln, sie kann es nicht richtig füttern, weil sie ihre Charge erfüllen muss. Wenn sie 100 Jeanshosen fertig nehmen muss und sie am Ende nur 95, dann kriegt sie nicht ihren Tageslohn. Und all diese Auswirkungen, aber auch Geschichten von Menschen, die im Fairprozess arbeiten, die keinen Schutz bekommen für ihren Körper, sondern all diese Gerüche und Chemikalien einatmen, die leiden schon mit Krankheiten und wissen eigentlich, dass durch diese Chemikalien das ganze Nervensystem angegriffen ist und sie dann irgendwann nicht mehr arbeiten können. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und so habe ich dann entschieden, okay, ich werde in diesem Bereich was machen. Und zwar werde ich es auch anders machen. Und der Weg dahin, die richtigen Produktionsstätten zu finden, die das anders machen, das war nicht einfach.
Glaube ich.
Ja. Aber möglich. Also es ist definitiv möglich. Also ich bin immer wieder in Gesprächen oder auch Veranstaltungen, wo Marktbegleiter oder Wettbewerber dabei sind, die ihre Berufskleidung anbieten und sagen, wir können das nicht. Und dann sage ich, doch, können schon, wollen ist die Frage, ob man es dann wirklich eine unternehmerische Entscheidung zu sagen, ich bin bereit, auf eine gewisse Marge zu verzichten, aber mir ist wichtig, dass die Menschen dort gut verdienen und gut leben und gesund bleiben und nicht, dass ich hier jedes Jahr meine Marge erhöhe oder andere Kriterien für mein Unternehmen lege.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie ist denn dann in der Hinsicht deine Prognose? Also vielleicht jetzt im Bereich nachhaltige Textilien für die Zukunft oder generell, was würdest du sagen, würde passieren oder was muss passieren? Genau.
Ja, also als ich angefangen habe, hat die Mehrheit mich ausgelacht, dass ich Berufskleidung nachhaltig machen möchte oder auch schon mache. Mit der Begründung, naja, aber keiner will ja den Preis zahlen. Nachhaltigkeit ist schön und gut, aber wer soll das zahlen? Einkäufer im Krankenhaus nicht, Wäschereien schon gar nicht, da gibt es viel Konkurrenz auf dem Markt und so weiter und bla bla bla. Und ich so, ja, mag ja stimmen für die letzten Jahre, aber für die nächsten Jahre wird das nicht mehr der Fall sein. Und klar, am Anfang ist es nicht einfach. Trotzdem ist es gerade durch die Corona-Zeit hat sich eine ganze Menge verändert. Also Einkäufer schauen schon, also holen sich schon Angebote für nachhaltige Produkte, was vorher gar nicht der Fall war. Die sind auch viel offener, also die wollen Gespräche führen, obwohl die vor 2 Jahren uns abgewimmelt haben. Es gibt auch inzwischen Netzwerke, wo Einkäufer sich zusammentun und konkret auf der Suche nach nachhaltigen Lieferanten. Das war vor 2 Jahren nicht der Fall. Aber auch hier zum Beispiel, ich war letzte Woche in einem Event für den Stadtrat hier in Bonn und die wollen auch ihre Beschaffung nachhaltig gestalten. Wir waren vor 2 Jahren nicht auf der Agenda von der Stadt Bonn und das ändert sich. Aber auch bei der Diakonie, die haben speziell eine Studie veröffentlicht zum Thema nachhaltige Berufstextilien. Mit wie man die fair und nachhaltig beschaffen kann. Und das ändert sich. Da ist viel Potenzial. Und ich glaube auch, was Textilien angeht, das ist nicht nur jetzt im medizinischen Bereich. Also gerade wenn ich so unsere Bettwäsche anschaue, da gibt es auch Hotelverbände, Tourismusverbände, die dann an der Tür klopfen, anfragen, ob wir unsere Produkte vorstellen wollen. Von daher, das verändert sich gerade.
Das klingt auch super und ich finde das absolut klasse, dass ihr da so hintersteckt. Ich denke auch am Anfang ist es wahrscheinlich immer schwer für alle neuen Ideen, aber gewinnt ihr an Fahrt. Und vielleicht noch zum Abschluss meine Frage, was wären denn so deine Haupttipps in Sachen Nachhaltigkeit, die du unseren Zuhörern geben könntest oder auf den Weg geben könntest zum Schluss, wie sie ihren Beitrag leisten können?
Ja, also ich finde es wichtig, dass man Dinge hinterfragt, also egal welche Produkte im Regal habe, auch wenn ich jetzt mir bestimmte Dinge wünsche, die noch nicht nachhaltig sind, da gibt's immer einen Weg, da gibt's immer Möglichkeiten und ich bin davon überzeugt, dass der Konsument die größte Macht hat. Und dann zu sagen, okay, vor ein paar Jahren gab's keine veganen Produkte, gab's kein veganes Fleisch oder so. Und diese Macht auch wirklich auszuüben, also sich das Bewusstsein und zu sagen, ich möchte das nicht mehr mitmachen, ich hätte gerne was anderes. Und erst dann, leider, erst dann reagiert dann die Industrie darauf. Also die Waldmühle oder da gibt's doch so eine Marke, die haben früher nur Fleischwurst gemacht. Jetzt machen die inzwischen vegan. Rügenwalder Mühle, genau. Ja. Keine Werbung hier an dieser Stelle. Ja, und deswegen auch da sich der eigenen Macht bewusst zu sein, dass man viele Dinge verändern kann. Das ist extrem wichtig. und sich nicht sagen lassen, das war schon immer so, wird so bleiben. Damit sich nicht zufrieden geben mit der aktuellen Situation. Speziell was Textilien angeht, gibt es viele Möglichkeiten. Also man kann auch auf Zertifizierung schauen. Da gibt es zum Beispiel GOTS, aber auch Bio-Baumwolle, aber auch Fairtrade, was ich besonders wichtig finde. Und mit diesen Labels oder mit diesen Zertifizierungen auch einzukaufen. Und wenn da nicht noch keine Auswahl im Markt ist, auch ja proaktiv sein und nachfragen. Wenn ich als Konsument meinen Bedarf nicht kommuniziere, das Unternehmen macht es freiwillig nicht immer. Von daher auch da wirklich sich der eigenen Macht bewusst sein.
Okay, sehr gut. Vielen Dank.
Wir hatten auf jeden Fall
was zu Herzen nehmen. Speziell zum Beispiel auch, weil ich interessiere mich sehr für Wasser. Und du hattest ja erzählt, dann die Auswirkungen aufs Trinkwasser über der Textilien zum Beispiel. Ja. Macht unbedingt weiter. Ich finde das super. Ich werde euch auf jeden Fall weiter verfolgen.
Dankeschön. Ja,
damit wären wir am Ende. Vielen Dank, Dalia, und alles Gute.
Ebenso. Vielen Dank.
Ja, das war ein durchaus inspirierendes Interview mit Dalia. Und ich habe auf jeden Fall etwas Hoffnung gewonnen, was Textilproduktion angeht, und hoffe, dass Green Textile Solutions auch eine Menge Erfolg hat, damit diese Textilien weiterverbreitet werden und die durch einen Beitrag leisten. So, das war es jetzt an dieser Stelle für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Raise a Green Talk. Bis dann.